Mein Name ist Michael von Hermann. Seit nun fast 23 Jahren mit Tatjana, Tanja genannt, verheiratet. Und wir haben zwei Töchter. Ich sage jetzt seit neuestem immer erwachsene Töchter. Die große Tochter ist 21. Sie hat die Ausbildung zur Steuerfachangestellte absolviert, arbeitet nach einem Missionseinsatz in Tansania nun im zweiten Jahr in ihrer Steuerkanzlei. Die andere Tochter wird jetzt in wenigen Wochen 19, macht gerade Abitur und geht dann für ein Jahr in die Mission nach Rumänien. Und wir haben in Crailsheim eine Gemeinde, jetzt im siebten Jahr nach einer Teilung der ursprünglichen Gemeinde, war keine einfache Zeit, hat sich dann aus zwei Gruppen, einer Hauskreisgruppe und einer russlanddeutschen Gruppe, eine neue Gemeinde gebildet. Wir nennen uns Unabhängige Bibelgemeinde. Und die Geschwister dort und meine Familie, die lassen ganz herzlich grüßen. Und ich selbst bin nun im 26. Jahr im vollzeitlichen Dienst für Jesus Christus, war zunächst in zwei christlichen Werken tätig, nachdem der Herr mich schon in der Zeit vor und während der Buchhändlerausbildung in den vollzeitlichen Dienst gerufen hat. Ich habe eigentlich in meinem Beruf danach nie wieder gearbeitet, sondern habe eben im Vollzeitdienst dann dem Herrn in diesen beiden Werken gedient und jetzt im 21. Jahr im freien Predigerdienst. Seit über 10 Jahren die Hälfte meiner Zeit vor Ort in Crailsheim und die andere Hälfte im Reisedienst. Ja, so viel zu meiner Person. Wer mehr wissen will, der kann mich ja nachher noch fragen. Da ist draußen ein Tisch. Da könnt ihr noch ein bisschen besser feststellen, wer ich bin, indem ihr dort einmal schaut. Wir haben Bibelfreizeiten, wir haben mit dem Bibelcenter Minden in diesem Jahr noch eine Reise auf den Spuren von Apostel Paulus und den 7 Sendschreiben in der Türkei. Wir haben eine Tour durch Berlin auf den Spuren unserer Geschichte und dann liegt da auch noch so ein kleines Lesezeichen aus. Das kann man sich mitnehmen, das werdet ihr gleich noch in der Predigt näher hören, um was es da geht. Ja, ihr lieben Glaubensgeschwister, ihr lieben Freunde, im Namen Jesu will ich euch herzlich grüßen. Wir haben heute ein Thema, es geht um Ewigkeit. Wir haben das ja eben schon gesungen, die Ewigkeit in unserem Herzen. Die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt der Apostel Paulus. Und davon lesen wir in Offenbarung 21. Es soll um die ersten 8 Verse in Offenbarung 21 gehen. Wir werden das ein oder andere aus diesem Kapitel dennoch herausholen. Wir lesen immer 1, 2 Verse, dann denken wir über das, was wir gelesen haben, nach, mit Parallelstellen etc. etc. Und dann lesen wir weiter. Es heißt in den ersten 2 Versen, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde verging und das Meer, es ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Wir fühlen uns doch so wohl in dieser alten Erde. Die ist doch so wunderschön. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt auf einer Reise, vielleicht durch die Berge oder an der See. Gott hat alles so wunderbar geschaffen und jetzt hakt uns hier das Wort Gottes. Das wird es einmal nicht mehr geben. Es gibt etwas ganz anderes. Und dazu haben wir ja auch Parallelen in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel der Apostel Petrus berichtet uns im 2. Petrusbrief, 2. Petrus 3,13, dass wir sogar auf diese neue Erde warten. Petrus sagt, wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Aha. Dann scheint es also so zu sein, dass in dieser alten Erde keine Gerechtigkeit wohnt. Kennt ihr das? Man fühlt sich manchmal zu Unrecht behandelt vom Chef auf der Arbeit, vom Kollegen, der Kollegin, dass man nicht einverstanden ist, was einem vielleicht vorgeworfen wird. Ungerechtigkeit. Vielleicht ärgern wir uns, wenn wir die Nachrichten hören, sehen, was uns alles in dieser Zeit vorgesetzt wird, noch mehr Abgaben, noch mehr Steuern. Die Preise steigen in den Geschäften. Ja, das Wort Gottes erfüllt sich. Jesus hat für diese Zeit, in der wir leben, gesagt, die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen. Und jetzt sagt die Bibel, es wird eine neue Erde geben und da wird Gerechtigkeit leben und geben. Sollen wir uns da nur vertrösten auf das Jenseits? Der Prophet Jesaja im Alten Testament, der geht ja noch einen Schritt weiter in Jesaja 65, 17. Er sagt, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken, noch sie zu Herzen nehmen wird. Das ist ja unglaublich. Das ist ja eine Steigerung zu dem, was wir jetzt gehört haben. Man wird also das, was wir heute sehen, nicht mal mehr gedenken. Paulus sagt einmal in einem anderen Zusammenhang, dass was kein Ohr gehört und kein Auge gesehen hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist das, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Wenn wir in diesem Abschnitt der 8 Verse, die uns heute Morgen hier treffen, schauen, dann gibt es einige Dinge in Gottes neuer Welt nicht mehr, die uns heute prägen. Und der erste Punkt findet sich gleich im ersten Vers. Und das Meer, es ist nicht mehr. Letztens sagte jemand zu mir über diesen Vers, das gefällt ihm menschlich gesagt überhaupt nicht. Denn er geht ja so gerne schwimmen. Das Meer soll nicht mehr sein. Ist das nur das äußere Meer, Nordsee, Ostsee, die Ozeane? Sind das nur gewisse Gewässer? Ist das nur ein Bild? Wir könnten darüber viel sagen und am Ende wissen wir doch nicht die ganzen Zusammenhänge. Aber eins, denke ich, können wir feststellen, wenn es hier heißt, das Meer ist nicht mehr, da hilft uns König David. Im Psalm 65, in einem wunderbaren Gebet aus der Stille zu Gott, spricht er dort im 8. Vers über seinen Herrn, über seinen Gott, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker. Hier wird deutlich, dass das Meer immer ein Bild ist für die Völker, für das Völkermeer. Und dieses Völkermeer in unserer Zeit, es braust ganz gewaltig. Wir sind oft von den Ereignissen weit weg. Und doch sind wir oft ganz nahe gerückt, wenn wir nur denken in den letzten Wochen, wir müssen nur zur Tankstelle fahren, dann merken wir die Auswirkungen dieses tobenden Völkermeeres, wenn wir an die Kriege in unserer Welt denken, wenn wir an all die Ungerechtigkeiten auch in unserem Volk denken, wenn wir an all das denken, dass die Bibel auf den Kopf gestellt wird, nur ein Stichwort, Römer 1 soll nicht mehr gelten. Wie kann man Römer 1 in unserer Zeit noch wörtlich nehmen? Oder die Frage von Schöpfung und Auferstehung? Und genau dieses Völkermeer, dieses Toben, diese Bedrängnis, dieses ein Volk gegen das andere, ich denke, das wird einmal nicht mehr sein, weil Jesus Christus Frieden schenkt. Und Jesus Christus beginnt da bei uns, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Nun haben wir im zweiten Vers gehört, dass diese neue Erde eine Stadt kennt. Und von dieser Stadt heißt es das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Und es wird verglichen mit einer geschmückten Braut. Und da werde ich erinnert an den 17. Mai 2003. Mein Bruder und ich, wir waren in das Nachbarhaus für diese Nacht verfrachtet worden, weil wir sollten nicht sehen, vor allen Dingen meine Person, wie die Braut geschmückt wird. Nun, wir sahen dann in den frühen Morgenstunden im Nachbarhaus, bewegt sich was. Wir haben gemeint, wir müssen jetzt aufstehen, aber das war zu früh. Und dann war Folgendes, wir hatten dann die Situation, dass wir dann vor dem Haus standen, vor dem Haus meiner Schwiegereltern, wir waren zu früh. Und dann mussten wir auf und ab gehen, weil wir durften nicht eintreten. Wir haben gewartet. Wir haben gewartet, bis sich die Tür öffnete. Die Schwester, die Freundin und die Cousine meiner Frau sagten mir, hier ist sie, deine Braut. Sie haben wir geschmückt. Was war das wohl für ein Moment für mich? Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, jeder, der verheiratet ist, der vielleicht einen solchen Hochzeitstag erlebt hat Und so stelle ich mir das vor. Gott schenkt uns eine Stadt. Gott schenkt uns eine Heimat, wie eine Braut geschmückt. Das ist doch gewaltig. Die Alttestamentler sind uns da vielleicht um einiges voraus. Im Psalm 137, da lesen wir im 5. Vers über die Stadt Jerusalem, Psalm 137, 5, vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechten vergessen. Ich habe uns heute Morgen hier eine Schatulle mitgebracht. Ihr hört, es klappert. Und in dieser Schatulle befindet sich etwas, ein goldener Ring. Und auf diesem goldenen Ring findet sich in Abkürzungen in hebräischer Sprache dieser Psalm, Vers 5, 137. Wir waren vor 7 Jahren in Israel. Wir hatten einen jüdischen Guide dabei und der hatte an seiner Hand so ein rotes Gummiband. Das kennt ihr alle aus dem Arbeitszimmer, aus dem Büro. Und immer wieder in bestimmten Situationen, zum Beispiel manchmal beim Essen, dann hat er an diesem Band gezogen und dann schnallte das zurück. Und dann haben wir irgendwann gesagt, was soll das? So nach dem Motto, was für ein Blödsinn. Du fügst dir einen Schmerz zu. Und dann hat er gesagt, weißt du, wisst ihr, in dem Moment war ich dabei, Jerusalem zu vergessen. Und wenn dann nun dieses Gummiband mich traf, dann habe ich mich erinnert, denke an Jerusalem. Nun, das ist sehr menschlich gedacht. Und ich denke, wenn wir auf diesen Ring blicken, dann geht es um viel mehr als um das Jerusalem, was heute in unserer Zeit so umkämpft ist. Es geht um das himmlische Jerusalem. Es geht um die Stadt, von der Gott sogar schon berichten lässt, dass schon Abraham, Hebräer 11 steht davon, gewusst hat. Wir lesen in Hebräer 11 in den Versen 9 bis 16 über diesen Glauben dieses Mannes, des Erzvaters Abraham. Und da heißt es im 10. Vers, er wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister Gott, der Schöpfer ist. Er baut eine Stadt. Jesus sagte, als er zu seinen Jüngern ging und sie nach der Auferstehung traf, ich werde zu meinem Vater gehen, ich werde Wohnungen bereiten für euch. Deshalb muss ich zu meinem Vater gehen. Und das ist genau das Bild, was uns jetzt im 3. Vers begegnet, wo es dann heißt, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, welches sprach, siehe da, die Hütte oder das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen ihr Gott sein. Und im 4. Vers heißt es dann, und er wird abwischen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Hütte Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen, Gott wollte unter Israel wohnen, deswegen gab es damals die Stiftshütte. Aber das Problem war, dass da nur einmal im Jahr der hohe Priester in die Gegenwart Gottes treten konnte. Und ansonsten war das für das allgemeine Volk verborgen. Aber seitdem Jesus gekommen ist, haben wir Zugang in Jesus alle Zeit, nämlich in diese Gegenwart Gottes. Und hier sagt uns dieser 3. Vers, das will Gott einmal in Ewigkeit, diese Gemeinschaft mit dir und mir. Und jetzt zeigt er uns im 4. Vers in diesem Zusammenhang, was es einmal alles nicht mehr geben wird. Und da heißt es zunächst von Tränen. Tränen? Es wird sicherlich keine Tränen geben wegen Tod, Leid, Krankheit, Schmerzen. Denn wir lesen ja in diesem Vers, dass das alles nicht mehr sein wird. Aber vielleicht gibt es doch noch Tränen, oder? Gott wird abwischen alle Tränen. Wir haben bei uns einmal in der Woche in der Gemeinde eine ganz kleine Gemeinschaft, mittlerweile verfrachtet in ein Seniorenheim, da die Schwester nicht mehr zu Hause wohnen kann. Und da lesen wir Gottes Wort. Wir sind manchmal zu dritt, zu viert, zu fünft, höchstens 6 Personen. Und dann haben wir festgestellt, im Psalm 56 sagt David in einer seiner schwersten Zeiten, wie er unter den Fremden war, unter den Philistern. Er sagt dort im 9. Vers, von den Wegen seiner Flucht. Wie oft war David auf der Flucht? Vor Saul, später sogar vor seinem eigenen Sohn Absalom. Und dann sagt er dort, fasse meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie alle. Hat jemand von euch schon einmal angefangen, seine Tränen zu zählen? Ich glaube, wir würden damit noch nicht mal einen Tag, vielleicht noch nicht mal eine Woche, wir könnten kaum damit anfangen, wir würden uns sofort verzählen. Es ist unmöglich, die Tränen zu zählen, aber David war überzeugt, Gott kann das und Gott tut das. Sind das vielleicht all die Tränen, die abgewischt werden? Ich glaube, es geht noch viel tiefer. Ein Bruder sagte, vielleicht wird es, wenn wir bei Jesus sind, ganz am Anfang, wenn wir Jesus gegenüberstehen, gewaltig viele Tränen geben. Aber jetzt nicht mehr Tränen aus Leid, aus Angst, aus Schmerzen, sondern aus Freude, aus Dankbarkeit, dass wir da sein werden. Und diese Tränen werden so gewaltig sein, dass der Vater im Himmel, er ist nämlich dieser Gott. Wenn wir weiterschauen, dann stellen wir fest, dass über diesen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, im 22. Vers gesagt wird, er ist der allmächtige Gott. Das ist der Vater. Er wird abwischen alle Tränen. Ist dir das bewusst, dass der Vater all die Tränen abwischen wird, weil du Jesus sehen darfst? Das ist auch der Unterschied zu dem, dass im 8. Vers, den wir jetzt vorweggreifen, ganz bewusst, der einen Unterschied dann auch macht zu dem 6. Vers. Wir nehmen jetzt bewusst diese beiden Verse, bevor wir uns den zwei weiteren Versen am Schluss stellen. Da heißt es im 8. Vers von Verzagten, von Menschen ohne Glauben, von Menschen, die Totschläger, die Hurer, die Zauber, die Götzendienst betreiben, ja, Menschen, die voller Lüge sind. Und da heißt es, diesen wird der Teil sein im Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der andere Tod. In manchen Gemeinden darf man etwas so gar nicht mehr sagen. Das passt nicht ins Bild, 2026 zu sprechen, dass es zwei Wege gibt, dass es keine Grauzone gibt, wie manche denken, und dass der andere Weg eben in der Trennung, in der ewigen Trennung von Gott endet. Aber auch das dürfen, sollen und müssen wir sagen. Damit uns noch größer wird, dass Gott uns in Jesus Christus ein Angebot macht. Dass Gott in Jesus Christus uns anbietet, dass wir eben nicht auf diesem Weg ins Verderben gehen müssen, sondern dass wir in diesen Weg treten dürfen, ihm zu begegnen. Neues Leben in Jesus Christus zu haben. Deswegen heißt es im 6. Vers, und er, nämlich der Herr, sprach zu mir, es ist geschehen oder es ist vollbracht. Das haben wir heute Morgen in der ersten Stunde vernommen, in dem allerersten Wort, was wir dort gehört haben. Tetelestai, es ist vollbracht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben vom Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Ich trinke ganz bewusst jetzt von diesem Wasser. Einmal, um die Stimme zu ölen, aber auch, weil wir gerade an diesem Punkt sind. Das Lebenswasser wird uns angeboten in Jesus Christus. Wir haben das gestern getan, auf dem Markt in Crailsheim, mit der Südosteuropa-Mission. Zweimal im Jahr haben wir einen Schriftentisch. Und es war so interessant zu erleben, die verschiedenen Menschen. Und der allererste, den wir trafen, sportlich, auf dem Fahrrad. Wir gaben ihm höchstens 75, 78 Jahre, aber der Mann war im 90. Lebensjahr. Das glaubten wir nicht. Er war so gut beieinander, aber von der Ewigkeit weit, weit entfernt. So geblendet von Irrtümern über die Heilige Schrift, dass wir traurig waren. Auch vielen anderen, aber wir haben mehrmals erlebt, dass Menschen, ja, die voller Durst waren, man sah, man merkte es ihnen an, dieses Wasser ablehnten. Aber andere waren da, die haben sich dankbar mit diesem Wasser, ja, erfreuen, erquicken lassen. Und diesen Menschen, nämlich dir und mir, die wir Jesus angenommen haben, gilt nun dieser entscheidende fünfte Vers. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte, sie sind wahrhaftig und gewiss. Wahrhaftig? Das heißt, diese Worte sind Tatsache. Es gibt eine Zukunft in der Ewigkeit. Und das ist etwas so Wichtiges, wenn wir auf dem Friedhof stehen und wenn wir Beerdigungen durchführen, den Menschen das zu verkünden. Es gibt eine Ewigkeit und es ist entscheidend, dass wir diese Ewigkeit im Licht bei Jesus verbringen. Und Jesus sagt selbst, das ist Tatsache. Und deshalb darf uns dieser siebenarmige Leuchter heute Morgen Symbol sein, den ich extra mitgebracht habe. Der gibt uns kein Licht, weil hier sind keine Kerzen, hier sind keine Dochte. Aber er soll uns zeigen, Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte. Das prophetische Wort ist Licht mitten in der Dunkelheit unseres Lebens, in der Dunkelheit dieser Welt. Wenn ihr jetzt in den nächsten Minuten auf diesen Leuchter schaut, dann erinnert ihr euch daran. Gottes Wort soll uns Licht geben, mitten in der Dunkelheit dieser Welt. Und Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Dieser kurze Teil dieses Verses ist die Jahreslosung für 2026. Ich predige nun schon seit über 4 Monaten immer mal wieder über diesen Text, weil er mich berührt, weil er mich umtreibt. So lange habe ich noch nie über die Jahreslosung gesprochen wie in diesem Jahr. Aber es ist so wichtig, Gottes Wort, Gott selbst sagt in Jesus: Siehe, ich mache alles neu. Wer dann das, was hier draufsteht, lesen will, der kann sich das nachher mitnehmen. Da ist dann hinten auch der Kalender drauf. Gestern haben wir auch Kalender verteilt. Dann kam bei einer Person: Wir haben doch schon so viele Monate. Was verteilen Sie hier noch Kalender? Dann sagte ich zu der Frau oder zu dem Mann: Wissen Sie, es ist noch über ein halbes Jahr. Sie können den Kalender noch nutzen. Man kann auch dieses Lesezeichen noch nutzen. Wir haben 3 Punkte in Jesus Christus. Siehe, ich mache alles neu. Das erste: in Jesus Christus haben wir Rettung. Paulus sagt in 1. Timotheus 1,15, das ist gewisslich wahr, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Ich darf erkennen, ich war ein Sünder, ich brauche Jesus. Deshalb ging Jesus an das Kreuz, so wie uns hier vorne dieses Kreuz daran erinnert, dass Jesus Christus deine und meine Sündenschuld auf sich genommen hat. Wir haben in Jesus Christus Rettung. Wenn wir ihn angenommen haben, dann haben wir neues Leben. Deshalb zweitens: in Jesus Christus neues Leben. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Paulus, in dem großen Kapitel der Auferstehung in 1. Korinther 15, der zeigt uns das. Er sagt: Also auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich, es wird gesät in Unehre, es wird auferstehen in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Am 16. Januar hatte ich eine Beerdigung gehalten, die 37. in meiner Dienstzeit seit fast 20 Jahren. In einem kleinen Dorf, es waren mehrere hundert Menschen versammelt, und dann sagten wir zu der Witwe: Liebe Schwester, wir betten nur die äußere Hülle. Dein lieber Hans, so hieß der Bruder, ist nun in der Ewigkeit bei Jesus Christus. Er darf schauen, was er geglaubt hat. Es war ein sehr, sehr kalter Tag. Die Menschen trugen Handschuhe, auch meine Wenigkeit. Der Handschuh der linken Hand, den hatte ich unter das Pult verschwinden lassen. Nun war nur noch ein Handschuh geblieben, und ich sagte: Stellt euch jetzt vor, ich habe einen Handschuh an, heute ist viel zu warm dafür, aber stellt euch das mal vor, das ist sehr lebendig, ne? Wenn man dann den Handschuh abnehmen würde und ihn hinlegen würde, das ist ein absolut toter Gegenstand. Und so habe ich den Menschen sagen dürfen: So sind die Menschen ohne Jesus, sie sind absolut tot in den Augen Gottes, da ist kein Leben. Aber jetzt kommt der Geist Gottes, jetzt kommt das Wort Gottes und berührt den Menschen, ruft den Menschen. Der Mensch darf Buße tun über sein altes Leben, darf sich bekehren zu Jesus Christus, und er erhält dann neues Leben, er erhält dann den Geist Gottes. Dann haben wir den Handschuh wieder angelegt. Es ist ganz lebendig. Aber es wird gesät, verweslich, es kommt die Stunde des Todes. Und dann haben wir diesen Handschuh abgeworfen und einfach auf dem Friedhof auf die Erde fallen lassen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, sagt Jesus. Als wir das einmal durchnahmen und der Missionar aus Uruguay da war, mit dem wir eng verbunden sind, dann sagte er, jetzt bräuchten wir eigentlich einen Landwirt, der uns das erklärt, der uns genau erklärt, wann ist das Weizenkorn nicht mehr zu finden. Und da haben wir bei uns lange sehr geschmunzelt. Dann haben wir zu ihm, dem Bruder, gesagt, das war in der Bibelstunde, schau mal, 2, 3 Stühle weiter, da sitzt er. Und dann hat uns der Landwirt, Bruder Landwirt, das genau erklärt. Er hat uns genau erklärt, der Weizen ist ausgesät und wenn wir jetzt, er hat genau die Zeit gesagt, da ich kein Landwirt bin, sage ich den Zeitraum nicht, aber es war sehr kurz. Ich war selbst überrascht, aber ich wage ihn nicht auszusprechen, damit ich keinen Fehler mache. Aber falls ein Landwirt da ist, der kann ja das bestätigen. Wenn wir dann aufmachen würden die Erde, dann würde von dem Weizenkorn nichts mehr zu finden sein. Aber da ist doch etwas. Da ist etwas Neues, das wächst heran. Und dieses Neue, das ist das, was hinwächst für die Ewigkeit. Und deshalb werde ich auch nicht müde, anhand des Wortes Gottes, das für mich persönlich ganz klar, zu verkünden, als Kinder Gottes sollten wir den Weg der Erdbestattung wählen. Ich weiß, dass es heute in christlichen Kreisen immer mehr andere Auffassungen dazu gibt. Aber allein dieses Beispiel mit dem Weizenkorn, noch viele, viele andere Bibelstellen zeigen uns, wie wichtig es ist, dem Wort Gottes zu folgen. Wir haben jetzt in einer Bibelwoche über Abraham gesprochen, wie wichtig Abraham die Bestattung seiner Sarah war und dann seines eigenen Leibes. Oder Josef, er gab Befehl über seinen Leib. Und wir können das in der ganzen Bibel, Alten und Neuen Testamentes, nachlesen. Es ging immer wieder um Erdbestattung. Aber wenn der Herr kommt, das steht auch in 1. Korinther 15, im Vers 54, wenn das Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit. Wenn der Herr kommt, um seine Gemeinde heimzuholen, zur Auferstehung, zur Entrückung, dann wird eine Scheidung durch die Gräber gehen. Und wir sagten damals am 16. Januar, so ist das schon jetzt. Auf der einen Seite liegen dort unter den Gräbern Menschen, die warten auf das jüngste Gericht. Die sind ohne Jesus in den Tod gegangen. Und da sind andere, die sind in Jesus entschlafen, die warten auf ihn und die sind schon bei ihm. Paulus sagt, euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Da ist unser eigenes, unser eigentliches Leben, ist uns das bewusst? Weißt du, dein geistliches Leben kommt zum Vorschein, wenn dich dein Nachbar anzeigt, wenn dich dein Kollege verhöhnt, wenn du in eine Spannung kommst und du sagst im Namen Jesu, das ertrage ich jetzt, dann ist das Sieg, weil dann Jesus für dich streiten darf. Weil dann etwas sichtbar wird von diesem Leben, was noch verborgen ist. Aber wenn Jesus kommt, dann wird das Verborgene sichtbar. Dann haben wir den Handschuh wieder aufgehoben und angezogen an die rechte Hand und gesagt, wenn dann das, was wir Seele, Geist nennen, mit diesem Leib, mit diesem Herrlichkeitsleib eins sein wird, dann wird Leben in Ewigkeit sein. Und dann wird erfüllt werden das Wort, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und Paulus sagt dann, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott sagt in Jesus, siehe, ich mache alles neu. Und es gibt ein drittes. In Jesus Christus gibt es erfülltes Leben. Nicht erst, wir werden haben, wenn wir bei Jesus sind, sondern wir haben schon heute erfülltes Leben. Jesus sagt in Johannes 10,10, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Volle Genüge. Leben im Überfluss. Nicht auf dem Bankkonto, nicht der tolle Mercedes oder der BMW oder sonst irgendwas oder ein wunderbares Einfamilienhaus, sondern geistliches Leben im Überfluss, dass die Menschen an dir sehen, du bist anders, du bist neu. Du bist neu in Jesus Christus. Und dass die Menschen dich fragen, was ist bei dir so anders? Warum bist du so, wie du bist? Siehe, ich mache alles neu. Die Freundin meiner Mutter, fast 93 Jahre durfte sie alt werden, als sie 88 Jahre alt war, da hatten sich die Eisenversteifungen in der Wirbelsäule entzündet und es drohte eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Anschließend 4 Monate, 3 verschiedene Krankenhäuser, wurde 14 Mal unter Vollnarkose der Rücken geöffnet und bei einer der ersten Operationen wurden die Eisenversteifungen entnommen. Anschließend konnte sie über 4 Jahre nur noch leben, indem alle 3-4 Stunden eine Spezialmedikation per Nasenspray verabreicht wurde. Die Schmerzen waren unerträglich. Als sie zurückkam ins Seniorenheim, fragte sie die Fußpflege, wie können Sie bei all dem, was Sie durchlitten haben, noch so strahlen? Und da sagte sie, wissen Sie, ich strahle überhaupt nicht mehr. Ich kann nicht mehr strahlen. Aber wissen Sie, es lebt jemand in mir, der strahlt. Mein Heiland, Jesus Christus. Und deshalb sagt uns dieser letzte Vers, der in unserem Text noch verborgen ist, wer überwindet, der wird es alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet, das heißt, wer mit Christus lebt. Wer sich von Jesus Christus überwinden lässt, wer sich in Jesus Christus geborgen weiß, wer auf Jesus Christus zulebt, wer Jesus Christus Herr sein lässt. Und dann erfüllen sich die Verse 22 und 23 in diesem Kapitel 21. Da sind noch 2 Dinge, die es in der Ewigkeit nicht mehr geben wird. Es wird keinen Tempel mehr geben, weil der allmächtige Gott, das heißt der Vater und das Lamm, das heißt Jesus Christus, werden der Tempel sein. Und dann heißt es, es wird keine Sonne und kein Mond mehr geben. Weil wiederum Gottes Herrlichkeit und das Lamm, also Jesus Christus, wird das Licht sein. Wisst ihr, in der Schöpfung lesen wir als allererstes, nachdem Himmel und Erde geschaffen war, dass Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Aber da gab es weder Sonne, Mond noch Sterne. Wir lesen, dass erst am 4. Tag Sonne, Mond und Sterne geschaffen wurden. Wie gab es denn dann Licht auf der Erde? In der gleichen Form wie einmal in der Ewigkeit. Es gibt jemanden, der gesagt hat, ich bin das Licht dieser Welt. Das ist der Herr Jesus Christus und wer in diesem Licht wandelt, der wird auch in dieser Welt nicht wandeln in der Finsternis und auch nicht in der ewigen Welt. Er wird mit dem Vater und dem Sohn eins sein. Und wer einmal das 21. Kapitel in Griechisch lesen würde im Neuen Testament, der würde feststellen, dass das Wort Gemeinde dort nicht zu finden ist. Das griechische Wort Gemeinde ist Ekklesia, die Herausgerufene. Das findet sich sehr, sehr häufig im Neuen Testament, aber nicht in diesem Kapitel. So vielen Jahren auf einer Bibelfreizeit, wir das einmal gesagt haben, da war jemand sehr ärgerlich. Das ist ja unerhört, so etwas zu behaupten. Ungefähr 14 Jahre seitdem vergangen. Es hat bis heute keiner den Gegenbeweis antreten können. Es wird auch keiner tun. Ich könnte 1.000 Euro oder noch mehr verkünden. Ihr würdet es nicht finden können. Aber ich glaube, das ist auch nicht möglich, weil wo ist die Gemeinde, wo sind die, wo sind du und ich einmal dort in der Ewigkeit? Ich denke, wir müssen auf Verse 22 und 23 schauen und deswegen haben wir den allerletzten Vers heute Morgen in Offenbarung 3, Vers 12, da wird uns dieses Geheimnis gelüftet. Da wird dann die Gläubigen zu Philadelphia mitgeteilt, dass die überwinden, sie werden zum Pfeiler Gottes gemacht im Tempel und sie werden nie mehr herausgehen. Und auf ihnen wird der Name Gottes geschrieben sein und der Name des neuen Jerusalems, dieser Stadt meines Gottes, die aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott. Und sie werden meinen Namen tragen, den neuen. Das heißt, die, die zu Jesus Christus gehören, die Erlösten, die Kinder Gottes, du und ich, wenn wir wiedergeborene Gotteskinder sind, wenn wir neues Leben haben, wenn wir dieses neue und dieses erfüllte Leben haben, wenn wir Errettung erfahren haben, dann werden wir dort sein, wo dieser Tempel nicht mehr sein wird, wo keine Sonne und kein Mond mehr sein wird, nämlich in dieser absoluten Gemeinschaft mit dem ewigen Gott und Vater in Jesus Christus in alle Ewigkeit, weil es heißt bei Paulus, wenn er kommt, seine Gemeinde heimzurufen, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Haben wir schon heute diese Gewissheit? Leben wir schon Tag für Tag in dieser Gegenwart? Wenn diese Gegenwart Gottes aus dem Blickfeld gerückt wurde in der letzten Zeit, lieber Zuhörer, dann lass dich heute ganz neu in diese Gegenwart Gottes rücken, für die Woche, die vor dir steht, aber auch für die Zukunft. Für dein ganzes Leben, ja bis hin in Ewigkeit. Siehe, ich mache alles neu, spricht dein Gott, spricht unser Gott in Jesus Christus. Und er möchte dein persönliches Leben treffen. Und er möchte Herr und Mittelpunkt deines Lebens sein für Zeit und Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, vielleicht ist es uns möglich, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, im Namen Jesu, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort heute Morgen. Du hast uns dein Wort offenbart. In dieser Zeit, in der wir leben, wo alles drunter und drüber geht, wir haben einen Anker, wir haben einen Felsen. Herr Jesus, das bist du und du bist auch unser Ziel, du bist unsere Hoffnung. Wir dürfen auf dich harren, wir dürfen dich erwarten. Du willst uns nach Hause führen in die Ewigkeit. Aber du willst uns auch hier schon überfließendes Leben schenken. Zum Zeugnis unserer Umwelt, zum Zeugnis unserer Nächsten und Mitmenschen. Gib uns ganz neu diese Ermutigung für den Alltag, aber auch für die Ewigkeit, dir zu folgen, dir dem Lamm, dir zu folgen, wo du hin willst und unseren Willen ganz und gar dir anzuvertrauen. Denn du meintest es gut, du hast ein herrliches Ziel und dafür danken wir dir. Denn du bist das Ziel. Herr Jesus Christus, wir preisen deinen herrlichen Jesusnamen. Amen.